Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch online herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr auf diese Predigt, wobei in der Schatzkiste gewühlt ein bisschen salopp gesagt ist. Die Bibel ist ja ein Buch, da können wir daraus schöpfen. Und heute wollen wir miteinander einen sehr, sehr spannenden Abschnitt im 1. Thessalonicher Brief anschauen. Vor ungefähr 20 Jahren, noch nicht ganz 20 Jahren, wären Madeleine und ich beinahe bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen. Wir haben damals für eine christliche Organisation gearbeitet und wir waren in Indien unterwegs. Und es war Sonntagnachmittag, wir hatten gerade nichts zu tun und wollten einen bekannten Markt besuchen in Neu-Delhi, dieser Millionenmetropole. Und das ist ein Bild, das wirklich genau zu dieser Zeit geschossen wurde. Wir kamen so an eine Straßenkreuzung, Madeleine und ich, und da war ein Mann vor einem kleinen Laden, ich weiß gar nicht, ein Kleiderladen oder irgendwie sowas, und der wollte uns in seinen Laden hineinbringen. Diejenigen, die schon mal in Indien waren, die wissen, das ist meistens eine große Debatte auf diesen Märkten, und wir waren irgendwie ein bisschen skeptisch und wollten irgendwie nicht in seinen Laden reingehen und gingen dann weiter. Ungefähr 200-300 Meter weiter haben wir ein Café entdeckt, das auf einem Dach oben war, so im zweiten, dritten Stockwerk. Und wir gingen da hoch und haben uns ein Café bestellt. Und dann ungefähr 15 Minuten später, wir haben gerade unser Café gekriegt, erschütterte wirklich ein markterschütternder Knall die Atmosphäre. Und eine Bombe ging genau an dieser Kreuzung, wo wir fast noch in den Laden reingegangen wären, in die Luft. Und ein paar Minuten später explodierten dann noch zwei weitere Sprengsätze in der Umgebung. Und bei diesem Terroranschlag kamen über 50 Menschen ums Leben. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, nochmals bei Google, das ist ja cool, dass man das heute kann, nochmal recherchiert, was haben die Zeitungen geschrieben über diesen Terroranschlag. Und habe da gelesen, die haben geschrieben, da starben viele Menschen, Körperteile lagen auf der Straße, verkohlte Leichen, ungefähr 12 Läden wurden komplett zerstört an dieser Kreuzung. Ja, und wahrscheinlich war die Bombe versteckt in einer Rikscha oder wie das heißt, oder auf einem Motorrad. Ja, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Diese Geschichte, die hat uns damals und auch heute, wenn ich wieder darüber nachdenke, so klar gemacht, dass unser Leben hier auf dieser Erde eigentlich an einem seidenen Faden hängt. Uns ist das häufig nicht bewusst, aber wir sind eigentlich nur Millimeter oder irgendwelche Umstände davon entfernt, zu sterben. Und dann werden wir vor unseren Gott treten. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, wärst du bereit, vor Jesus zu treten heute? Wärst du bereit, vor deinen Schöpfer zu treten und für dein Leben Rechenschaft abzulegen? In diesem 1. Thessalonicher Brief, den wir heute anschauen wollen, ist das genau das große Thema. Thessaloniki, das ist eine Hafenstadt in Griechenland. Und das war, man muss das so sagen, das war eigentlich die Lieblingsgemeinde von Paulus oder eine der Lieblingsgemeinden. Er liebte die Thessalonicher. Es heißt nämlich auch in diesem Brief, dass die wirklich sehr vorbildlich gelebt haben. Und ihr Glaube, der war bekannt in der ganzen Umgebung. Und viele Leute kamen eben genau wegen ihrem Vorbild zum Glauben. Und der Paulus, der schreibt dann in diesem Brief, im 1. Thessalonicher Brief, schreibt er sehr viel über diese Wiederkunft von Jesus Christus auf diese Erde. Er schreibt darüber, dass wir wach sein sollen, dass wir bereit sein sollen, dass Jesus zurückkommt. Und er gibt dann auch ganz praktische Anweisungen, wie das vonstatten gehen soll, wie wir leben sollen hier auf dieser Erde in dieser Naherwartungshaltung. Und wir werden jetzt in diesen Bibeltext eintauchen und wir werden im ersten Teil der Predigt den ersten Teil des 5. Kapitels miteinander anschauen. Und dann werde ich euch erzählen darüber, was der Paulus, werde meine Gedanken da noch beifügen. Die Bibel spricht ja eigentlich für sich selbst, da kannst du schon selbst, während wir den Text lesen, viel draus nehmen für dich. Und dann im zweiten Teil der Predigt werden wir nochmals einen Abschnitt in diesem Kapitel lesen, wo der Paulus uns ganz praktische Anweisungen gibt, ganz konkret sagt, was heißt das jetzt konkret, damit wir nicht einfach eine Theorie hören, sondern das auch umsetzen können in unserem Leben. So, lass uns da mal reinsteigen. Da lesen wir hier im Vers 1 des 5. Kapitels, von den Zeiten und Stunden aber, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Wie die Wehen, eine schwangere Frau, und sie werden nicht entkommen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Kann ich bestätigen von meiner Erfahrung auf St. Pauli, wo wir wohnen. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wir wollen nüchtern sein. Gekleidet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung und des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern um das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch gegenseitig und ermutigt einer den anderen, wie ihr das ja auch tut. Wow, starker Bibeltext. Von den Zeiten und Stunden aber, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Paulus, der erzählt hier der Gemeinde, der redet hier über etwas, das für die Gemeinde völlig klar war. Nämlich, dass Jesus Christus wieder auf diese Erde zurückkommen wird. Das war denen völlig klar. Deshalb sagt er auch, darüber muss ich gar nicht noch viel erzählen, auch nicht über, wann dieser Zeitpunkt sein wird, wann Jesus zurückkommen wird. Das wisst ihr alle. Und ich vermute auch, dass die meisten von euch das wissen. Jetzt für diejenigen, die nicht so bibelbewandert sind unter euch, möchte ich das trotzdem nochmals kurz zusammenfassen. Von was redet hier der Paulus? Wir als Gläubige, wir glauben ja, dass diese Welt, auf der wir leben, ein Ablaufdatum hat. Wir glauben, dass in naher oder ferner Zukunft ein Tag kommen wird, an dem Jesus zurück auf diese Erde kommt und an dem er die Lebenden und die Toten richten wird. Das kommt auch so in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis vor, dass die Christen auf der ganzen Welt beten. Sie sagen, Jesus, du sitzt zu Rechten Gottes, des Lebendigen, des Vaters, von wo aus du kommen wirst zu richten und die Toten. Die Lebenden und die Toten. So, das glauben wir, ne, dass Jesus wieder zurückkommen wird. Jetzt lesen wir aber auch in der Bibel, dass vor diesem sogenannten Tag des Herrn wird Jesus seine Gemeinde, uns, die wir an Jesus glauben und zu ihm gehören, er wird uns abholen hier auf dieser Erde. Er wird uns entrücken vorher. Und wir werden ihm begegnen in dem Himmel, heißt es so schön, übrigens auch im Thessalonicher Brief. Und dann werden wir mit Jesus zusammen wieder auf diese Erde kommen am Tag des Herrn. Ne, das ist das, was wir glauben. Und dann lesen wir auch in der Bibel, nach diesem Tag des Herrn, nach diesem Weltgericht, wird Gott diese alte, vergängliche und kranke Erde wie einen alten Mantel zusammenfalten. Und Gott wird eine neue Erde schaffen und einen neuen Himmel, in dem Friede herrschen wird und Gerechtigkeit. Es heißt da so schön bildlich gesprochen, Löwe und Lamm werden miteinander zusammen auf der Wiese grasen. Ich befürchte, wir werden dann alle Vegetarier sein. Naja, okay, also das sagt uns die Bibel. Und dann sagt hier Paulus, das wisst ihr alle und ihr wisst auch, dass dieser Tag kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also das bedeutet, das hat auch Jesus schon seinen Jüngern gesagt und das wiederholt hier der Paulus. Er sagt, dieser Tag, der wird sich nicht ankündigen, wo wir entrückt werden, sondern das wird einfach so passieren, von 0 auf 100. Wir haben ja eine Familie, wir haben 3 Teenager zu Hause und wenn wir das Haus verlassen müssen, das kennen jetzt diejenigen, die selbst Kinder haben, dann muss man das immer 15 Minuten vorher ankündigen. Eine Tochter von uns sagt, ich will es immer eine halbe Stunde vorher wissen, ne? Die braucht dann noch ein bisschen vor dem Spiegel. Genau. Aber 15 Minuten ist so Deadline und dann sagen wir, wir gehen in 15 Minuten. Ich stelle manchmal den Timer auf meinem Handy, dass der dann auch klingelt und dann kommen sie ein bisschen im Stress. Und meistens gehen wir dann auch erst 20 Minuten später oder 30 Minuten, wie das halt so ist. Genau. Aber weißt du, stell dir mal vor, wir würden unseren Kindern sagen, Kinder, wir gehen jetzt gehen wir. Wir alle, wir wären völlig überfordert. Niemand hat die Schuhe an, wir sind nicht bereit, zerzauste Haare. Aber Jesus sagt, genauso wird es sein, wenn er zurückkommt. Wir haben keine Zeit mehr dann, um uns die Schuhe anzuziehen oder uns die Haare zu kämmen oder ein schöneres Kleid anzulegen oder Zähne zu putzen. Jesus kommt und dann geht's los. Das bedeutet, wir müssen jederzeit bereit sein. Wir müssen auf gepackten Koffern, sagt man in Deutschland, sitzen. Wir müssen die Schuhe bereits geschnürt haben. Nun lesen wir hier auch einige Verse weiter, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, für die wird das völlig unerwartet kommen. Ne, für die wird es wirklich so sein, es geht los und die sind nicht ready, weil die sich ja nie damit beschäftigen. Ne? Die beschäftigen sich mit allen anderen Dingen. Für die Menschen ist ja Friede und Sicherheit eigentlich das höchste Gut auf dieser Welt. In der UNO-Charta heißt es, dass der UNO-Sicherheitsrat Maßnahmen treffen kann, um den Frieden und die Sicherheit auf unserer Welt zu gewährleisten. Friede und Sicherheit ist das Größte. Und wir Menschen, wir treffen alle möglichen Maßnahmen, um uns auf irgendwelche Eventualitäten vorzubereiten. Wir sorgen vor für Kriege, wir sorgen vor für Katastrophen, wir sorgen vor für Krankheiten, für unsere Pension. Aber für etwas sorgen die Menschen nicht vor. Nämlich, dass Jesus Christus wiederkommen wird, für diesen Tag des Herrn, wo sich alle Menschen vor Jesus rechtfertigen müssen. Dafür sorgen die Menschen nicht vor. Und so wird sie dieser Tag völlig unerwartet treffen. Völlig unerwartet steht hier. Sie werden sein wie in den Tagen Noahs, um da nochmals ein Bild zu bringen, sagt Jesus. Sie werden essen und heiraten und plötzlich kommt die Flut. So wird es sein. Aber wir, und das betont hier der Paulus, wir wissen es. Und deswegen dürfen wir uns davon nicht überraschen lassen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Ja, wir sollen wachen und nüchtern sein. Offensichtlich, wenn ich so diesen Text lese, ist es möglich zu wissen, dass Jesus wiederkommt, dass das sein könnte, dass es jetzt gleich losgeht. Und trotzdem nicht bereit zu sein. Trotzdem irgendwie zu schlafen, das zu verpennen. Ich finde das sowieso, das ist irgendwie so ein für mich unerklärliches Phänomen, dass die Menschen gewisse Sachen wissen, aber irgendwie sie trotzdem verdrängen. Gewisse Sachen, die in der Zukunft vielleicht drohen, dass sie die aber trotzdem verdrängen. Ein Bild, das mir da in den Sinn gekommen ist, ist dieser bekannte Vulkan, der Vesuv, der in der Mitte Italiens steht. Vielleicht hast du auch schon davon gehört. Dieser Vulkan, der ist aktiv. Und ungefähr 70 Jahre nach Christus, also vor knapp 2000 Jahren, ist er ausgebrochen. Das war einer der größten Vulkanausbrüche der Welt. Und dann hat er dieses Dorf Pompeji dem Erdboden gleich gemacht. Man kennt das, ne? Da die Menschen damals, die wussten, das ist da unten rot ein bisschen markiert, wo Pompeji ist, das ist heute eine Ausgrabungsstätte. Die Menschen wussten, dieser Vulkan ist aktiv. Das sieht man ja, selbst wenn man kein Wissenschaftler ist. Und trotzdem haben die da gesiedelt. Und ja, die wurden alle getötet in Pompeji. Staub und Asche und Lava hat dieses Dorf dem Erdboden gleichgemacht. Und das Spannende ist, dass dieser Vulkan immer noch aktiv ist. 1944 ist er das letzte Mal so richtig ausgebrochen, 2000 Jahre später. Und verschiedene Dörfer wurden auch wieder dem Erdboden gleichgemacht. Viele Menschen starben. Ne, man weiß das, dieser Vulkan ist aktiv. Und was ich wirklich krass finde, wenn wir jetzt noch eine Folie weitergehen, schau mal, wie heute das aussieht, wie das besiedelt ist, um diesen Vesuv herum. Wissenschaftler sagen, das ist nicht die Frage, ob dieser Vulkan wieder ausbrechen wird, sondern mehr wann. Es kann auch sehr gut sein, dass der wieder ausbrechen wird wie 70 Jahre nach Christus. Und gleich neben dem Vesuv ist Neapel. 1 Million Menschen leben da direkt unter dem Vulkan. Und ich finde das so ein Bildnis dafür. So sind wir Menschen. Wir wissen eigentlich, wir sollten nicht, aber trotzdem schlafen wir. Und wir denken dann immer so, ja, mich trifft es dann schon nicht. Ne? Alle anderen werden vielleicht sterben, aber mich trifft es bestimmt nicht. Aber der Paulus sagt, ihr sollt eben nicht so sein, sondern ihr sollt bereit sein, ihr sollt nüchtern sein, ihr sollt diese Wiederkunft von Jesus erwarten. Weißt du, die ganze Bibel ist voll mit diesem Aufruf, mach dich bereit. Jesus kommt wieder. Ich habe gerade die Offenbarung einmal mehr durchgelesen und da ist mir aufgefallen, auf der letzten Seite, das ist das letzte Blatt in der Bibel, da steht 4-mal, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, steht, ich komme wieder. 4-mal steht das. Alleine auf der letzten Seite der Bibel. Die ganze Bibel ist voll von diesem Aufruf, macht euch bereit. Zum Beispiel Jesus, der hat seinen Jüngern gesagt, in Lukas 16, 21 hat er gesagt, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Fressen und Saufen und durch die Sorgen der Zeit, damit dieser Tag nicht plötzlich über euch kommt. Denn dieser Tag wird wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf dieser Erde leben. Darum seid nun alle Zeit wach und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Und den Jüngern war das völlig bewusst. Jesus kommt wieder. Und so lebten die ersten Jünger in einer starken Naherwartungshaltung. Für sie war völlig klar, Jesus kommt wieder in Tagen, Wochen, vielleicht auch erst in Jahren, aber er wird wiederkommen. Und diese Einstellung führte dazu, dass die ersten Christen sich gar nicht erst auf dieser Erde zu sehr niederließen. Sie wussten, wir sind nur Durchreisende. Das machte es für sie auch einfach, ihr Hab und Gut zu verkaufen und in die Gemeinschaft hineinzugeben. Sie wussten ja, das bringt gar nichts, irgendwelche Sachen zu horten. Jesus kommt wieder. Und auch wir sind herausgefordert, in genau so einer Naherwartungshaltung zu leben. Wir sind aufgefordert, unser Leben an diesem Tag des Herrn auszurichten. Weißt du, der Tag des Herrn, das ist nicht einfach ein Aspekt im christlichen Glauben. Es ist unser Ankerpunkt. Jesus kommt wieder und wir sollen unser ganzes Leben an dieser einen Tatsache ausrichten. Mindestens unser Leben hier auf dieser Erde. Jesus kommt wieder. Und diese Sichtweise, wenn wir so eine Einstellung haben, einerseits macht das uns zu ernsthafteren Nachfolgern von Jesus. Aber andererseits, das sage ich dir jetzt, bringt das auch einen Frieden in dein Herz hinein in diesen stürmischen Zeiten. Warum? Weil wir müssen dann nicht mehr mitschwingen mit all dieser kollektiven Massenhysterie. Ne? Klimawandel, letzte Generation, atomarer Supergau, dritter Weltkrieg, Deindustrialisierung, all diese Themen müssen wir nicht mehr mitschwingen. Natürlich versuchen wir, auf unsere Schöpfung Acht zu geben. Und natürlich versuchen wir, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Aber wir lassen uns von diesen Themen nicht verrückt machen. Wir lassen uns nicht aufreiben von diesen Themen, denn wir haben eine andere Perspektive. Wir wissen, Jesus Christus wird wiederkommen. Und dann wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, auf der Friede herrschen wird. Das ist unsere Perspektive. Ja, Jesus kommt wieder, um uns Menschen abzuholen. Die Bibel, die braucht, um das zu illustrieren, ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Die Bibel braucht das Bild von einem Bräutigam, der seine Braut abholt für die Hochzeit. Wow, schau dir mal diese schöne Braut an. Die Bibel braucht das Bild von einem Bräutigam, der seine Braut für die Hochzeit abholt. Jesus ist der Bräutigam. Und wir als Gemeinde, wir als Christen, wir sind die Braut. Und Jesus wird kommen, um uns abzuholen. Jetzt haben natürlich alle von uns ein spezielles Bild über Hochzeit. Ne? Vielleicht hast du einen erlebt oder hast einen Film gesehen und du denkst vielleicht, was, der Bräutigam holt doch nicht die Braut ab. Ne, das ist doch der Vater, der holt die Braut ab und bringt die dann in die Kirche rein. Naja, aber die Bibel, die geht natürlich von einem jüdischen Heirats, von einer jüdischen Heiratskultur aus. Und bei den Juden war es folgendermaßen. Bei den antiken Juden und teilweise bei den orthodoxen Juden auch heute, war es nämlich so, dass die Eltern Ehepartner für ihre Kinder gesucht haben. Das waren dann nicht Liebesheiraten sozusagen, sondern arrangierte Heiraten. Und die Eltern, die haben meistens Ehepartner gesucht, als die Kinder noch klein waren. Und die Väter, die kamen dann überein, haben einen Deal geschlossen. Der Vater des Bräutigams bezahlte den Brautpreis und dann wurde ein Vertrag geschlossen. Und das war die Verlobung. Also die beiden waren dann einander versprochen. Sie waren einander verlobt. Aber dann lebten die beiden noch jahrelang in getrennten Häusern. Die Braut im Haus ihrer Eltern und der Bräutigam im Haus seiner Eltern. Denn nicht wie in anderen Kulturen wurden die nicht mit 9 Jahren oder so verheiratet, sondern erst als die erwachsen waren. Und so lebte also diese Braut, ich vermute mehr oder weniger, mit einer Sehnsucht in ihrem Herzen und wartete sehnsüchtig auf diesen Tag, an dem der Bräutigam kommen würde, um sie abzuholen. Und dieser Tag, den durfte nicht der Bräutigam festlegen, sondern der Vater des Bräutigams legte diesen Tag fest, niemand anders. Der sagte, jetzt ist der Tag. Und wenn dann dieser Tag gekommen war, dann wurde zuerst das Schofarhorn geblasen. Und dann kam der Bräutigam, begleitet von vielen Freunden, in einer Parade zum Haus der Braut. Er nahm sie mit sich, zu sich nach Hause. Da fand die Hochzeitszeremonie statt und dann später das Hochzeitsfest, das dann teilweise tagelang dauern konnte. Ja, so haben die das gemacht. Und die Bibel bringt genau dieses Bild. Die Bibel sagt, der Bräutigam wird kommen, um die Braut zu holen. Jesus wird kommen, um uns Menschen abzuholen, zu sich in den Himmel zu holen. Das ist die Entrückung. Und auch dann werden wir miteinander verheiratet am großen Hochzeitsfest. Und ja, wir, im Moment sind wir einander erst verlobt. Wir sind einander versprochen. Wir gehören zusammen. Aber wir sind ja noch nicht bei Jesus. Und so warten wir wie diese Braut sehnsüchtig auf diesen einen Tag, an dem das Schofarhorn erklingen wird und an dem Jesus kommen wird, um uns zu sich nach Hause zu holen. Ja, Amen. Amen. Ja, und jetzt in diesem Thessalonicher Brief werden wir aufgefordert, uns bereit zu machen, dass Jesus uns abholt. Wir werden aufgefordert, in dieser Wartezeit nicht zu schlafen. Denn weißt du, wenn Jesus kommt, dann möchte er nicht eine verschlafene Braut auffinden. Er möchte nicht eine zerzauste Braut haben, die das Kleid noch gar nicht anhat oder irgendwie vielleicht Nutella-Flecken auf ihrem Kleid drauf hat oder irgendwie sowas. Ne? Eine versiffte Braut will er nicht. Er will eine schöne Braut. Dieses Brautkleid, das habe ich von meiner Nachbarin, der Olga, gekriegt. Vielen Dank, Olga, an dieser Stelle. Das ist ein großer Vertrauensvorschuss, den du mir da gegeben hast. Die Olga, die hat vor 20 Jahren geheiratet. Und jetzt schau mal, wie schön dieses Kleid heute noch ist. Kein einziger Fleck ist da drauf. Und ich glaube, die Olga hat schon ein bisschen gehadert damit, mir dieses Kleid anzuvertrauen. Aber ich glaube, wenn die Olga erst in 2 Monaten heiraten würde, hätte sie mir das Kleid nicht gegeben. Auf keinen Fall. Keine Braut würde mir ihr Hochzeitskleid für so als Requisite überlassen. Warum nicht? Weil die Braut will, dass dieses Kleid perfekt ist, makellos, wenn sie ihrem Bräutigam gegenübertritt. Und das ist auch das, was wir in der Bibel lesen. In Epheser 5, 27 steht geschrieben, denn Jesus möchte die Gemeinde zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Ja, ich will eine schöne Braut sein, wenn Jesus kommt. Du auch? Yes. Jetzt im zweiten Teil, wobei die Predigt ist ja schon fast vorbei, so im letzten Teil möchten wir nochmal schauen. Der Paulus gibt im zweiten Teil des 5. Kapitels, gibt er noch ein paar Anweisungen. Wie sollen wir denn leben? Was sollen wir tun, damit wir ein reines Kleid bewahren, damit wir bereit sind, wenn Jesus uns abholt? Und wir werden jetzt diesen Text miteinander lesen. Und wir bitten dass der Heilige Geist direkt zu uns redet, weil jeder von uns steht an einem anderen Punkt. Jeder hat andere Dinge, die Jesus hier ansprechen möchte. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, wenn wir diesen Bibeltext lesen, und dass du direkt in unsere Herzen hineinredest. Dass du uns aufzeigst, wo wir unser Hochzeitskleid noch Flecken hat, wo wir noch schlafend sind. Ich bitte dich, dass du uns überführst, Geist Gottes, so wie du es immer tust, voller Liebe, wie ein Gentleman eben. Aber ich bitte dich, dass du uns das klar zeigst, jedem Einzelnen jetzt. Amen. Okay, lass uns den Text nochmal lesen. Oder den Text lesen. Nachdem der Paulus gesagt hat, Leute, seid ready, Jesus kommt wieder, sagt er, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Und achtet sie überaus wert, in Liebe wegen ihrer Arbeit. Haltet Frieden untereinander. Vielleicht, ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen Text eingehen, weil, wie gesagt, der Geist selbst zu uns sprechen soll. Aber bei einigen Sachen möchte ich noch zwei, drei Anmerkungen machen. Wie zum Beispiel hier glaube ich, dass der Geist ganz speziell auch zu uns als ganzer Gemeinde spricht. Weißt du, in den vergangenen Monaten und auch Jahren sind wir ja durch verschiedene Stürme durchgegangen als Gemeinde. Und ich habe das so beobachtet, seit ich hier bin zumindest, dass gerade unsere Leiter, die Leute, die hier auf der Bühne stehen, das Leitungsteam, aber ganz speziell auch Matthias und Heidi, unsere Pastoren, teilweise schon sehr heftig angegangen wurde, dass die wirklich oft kritisiert wurden. Und ich will ja nicht sagen, wir müssen einfach zu allem Ja und Amen sagen und alles einfach so hinnehmen, aber trotzdem, es ist doch schon erstaunlich, dass dieser Bibeltext hier ganz am Anfang steht, dass der Paulus sagt, während wir warten, dass Jesus wiederkommt, lass uns Acht geben auf unsere Leiter und lasst sie uns ehren und achten. Weißt du, mir hat mal ein bekannter Prediger Folgendes gesagt. Er hatte gesagt, Gabriel, du wirst als Evangelist nicht in der Gefahr stehen, dass du stolz wirst, denn du wirst so oft kritisiert werden. Deine Gefahr ist eher, dass du aus dem Beleidigtsein heraus aufgibst. Ja, solche Kritiken, die perlen nicht einfach an unseren Leitern ab. Die treffen sie, die denken darüber nach. Ich weiß von vielen schlaflosen Nächten unserer Leiter. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lasst uns unsere Leiterschaft ermutigen. Ich kann das jetzt gut sagen, weil ich bin weder im Leitungsteam, ich bin auch nicht angestellt von der Elim. Ich bin eigentlich fast wie ein Gastprediger hier. Und deshalb möchte ich euch sagen, lasst uns Ermutiger sein für unsere Leiter, die sich reingeben für uns, die sich aufopfern für uns. Ja, der nächste Vers, und jetzt gehen wir ein bisschen schneller durch. Wir ermahnen euch, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen alle. Siehst du hier, es kommt zwar vor, dass wir jemanden zurechtweisen sollen, aber es kommt viel mehr vor, dass wir ermutigen sollen, tragen sollen, auferbauen sollen. So, wir müssen uns ganz gut überlegen, wenn wir eine Kritik weitergeben. Lieber 10-mal ermutigen und dann vielleicht einmal eine konstruktive Kritik weitergeben. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten untereinander und gegen alle nach. Seid alle Zeit fröhlich. Offensichtlich ist das eine Entscheidung, fröhlich zu sein. Ich weiß, das ist manchmal einfach, als meine Frau so in ihren ersten Ehejahren war sie teilweise echt, darf man das sagen, so, ja, sie nickt, depressiv. Also es ging ja nicht so gut, ich hoffe nicht wegen mir. Nee, ich glaube eher wegen all den Änderungen. Und ich habe ihr dann jeweils gesagt, Madeleine, Philippa 4,4, freue dich alle Zeit. Und sie hat immer so gequält, gelächelt, ja, super. Aber eigentlich stimmt's. Also hier sagt der Paulus erneut, freut euch alle Zeit. Na? Seid alle Zeit fröhlich, in einem anderen Bibeltext. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Entscheidung. Auch wenn wir in diese Welt hinausschauen, wir können entweder all das Schlimme sehen, all das, was uns nervt und so, ne? All das, die Bedrohungen, die sich da am Horizont auftürmen und so. Oder es kommt immer darauf an, mit welcher Perspektive wir das anschauen. Wir könnten zum Beispiel auch sagen, hey, das sind ja alles Zeichen dafür, dass Jesus wiederkommt. Das sind die Wehen. Halleluja! Ich freue mich darauf. Jesus kommt wieder. Das ist eine Freude. Also es ist immer eine Frage der Perspektive. Betet ohne Unterlass. Sagt Dank in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich sage dir, Danke sagen ist das Antidepressiva schlechthin. Gewöhne dir das an. Ich versuche auch regelmäßig jeden Tag eine feste Gebetszeit zu haben. Und Danken ist ein fester Punkt in meiner Gebetszeit, immer. Und das hilft mir, egal wie schlecht es mir geht oder wie herausgefordert ich bin, es hilft mir immer wieder, den richtigen Fokus zu finden. Es gibt immer was zu danken, in jeder Situation. Den Geist dämpft nicht. Weissagung verachtet nicht. Wir sollen unsere Propheten nicht verachten und die Weissager. Wo sind sie denn? Ich wünschte mir manchmal, in der Elim würden mehr Propheten aufstehen. Also wenn du eine prophetische Gabe hast, fördere die. Und ich glaube auch wir als Mitarbeiter hier in der Elim, wir wollen das fördern, dass mehr Prophetie Platz hat. Weil wir sollen das ja nicht verachten, heißt das hier. Ne? Prüft alles und das Gute behaltet. Gerade das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Zeit, in der wir drin leben. Weil, das haben wir in der Vergangenheit einige Male gesagt, es geistern ja momentan schon ziemlich viele Irrlehren durch die Gemeinde und durchs Internet durch. Ne? Ziemlich viel Mist, der da erzählt wird. Und die Bibel sagt, wir sollen alles prüfen. Alles. Prüfe es anhand der Bibel. Und wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann wende dich davon ab. Beschäftige dich nicht mal damit. Lass es an dir abperlen. Prüft alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeglicher Art. Ja, und ich glaube, jeder von uns ist mit Bösem konfrontiert. Jeder von uns. Ja, und jeder auf unterschiedliche Arten und Weisen. Bei dir ist das Böse vielleicht der Computer, den du anschaltest am Abend. Und dann wirst du konfrontiert mit dem Bösen. Bei anderen sind das vielleicht Gedanken. Oder vielleicht sind es auch Menschen, die dich in schlechte Umstände reinbringen. Und so weiter. Es gibt verschiedene Formen des Bösen, die uns tagtäglich konfrontieren. Und der Paulus sagt hier, meide es. Das bedeutet, schließe die Türe vor dem Bösen. Innerlich schließe sie in deinem Kopf, aber mach das auch ganz praktisch. Das kann auch bedeuten, dass du dich von Menschen distanzieren musst. Oder dass du deinen Computer zum Fenster rauswerfen musst. Oder dein Internet-Abo abbestellst. Genau. Ja, ich möchte zum Abschluss euch noch eine Geschichte erzählen, um das nochmals zusammenzufassen und zu verdeutlichen. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Amen. Das war noch nicht die Geschichte. Nicht vor 20 Jahren, sondern letztes Jahr waren meine Frau, Madeleine und ich miteinander auf einer Bergwanderung. Wir haben hier ein Foto geschossen und wir wollten hier auf diesen Gipfel, den sieht man ganz hinten, nicht der hohe, sondern der kleinere, der ist noch weiter weg, der Sentis. Es war schönes Wetter, die Sonne schien und wir haben uns aufgemacht und sind losgewandert. Und dann, als wir schon fast auf dem Gipfel waren, mehrere Stunden später, zog ein heftiges Gewitter auf. Und du weißt, wenn du in den Bergen bist und ein Gewitter aufzieht, das ist richtig gefährlich. Ne? Und so haben wir uns so eine Mulde gesucht. Und wir haben uns haben da gewartet in dieser Mulde. Ich habe auf dem Wetter-App immer geschaut, wo ist die Gewitterzelle. Und irgendwann ist die vorbeigezogen und auch es hat ein bisschen gelichtet, die Wolken. Und dann sind wir weitergegangen. Hier ist das Bild direkt unterhalb des Gipfels. Und wir waren schon völlig entspannt wieder, Gewitter überlebt, als plötzlich direkt neben uns in ein Geröllfeld der Blitz eingeschlagen ist. Und das ist etwas, das musst du mal erlebt haben. Das ist einfach, das ist kein Blitzknall mehr, sondern das ist einfach eine Detonation. Ne? Und wir sofort auf unseren Rucksack gesprungen, uns zusammengekauert, um keinen Kontakt, möglichst wenig Kontakt mit dem Boden zu haben. Und ich habe dasselbe Gebet gesprochen, das Jesus bei seiner Kreuzigung sagte. Ich sagte, Jesus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber trotzdem, als wir das so im Nachhinein Revue passieren lassen mussten, da wurde mir bewusst, hey, wir waren eigentlich noch ganz entspannt, denn wir wussten, wenn es heute soweit sein sollte, wenn wir heute vor Jesus treten sollten, wir sind bereit. Wir waren ready. Wir wären bereit gewesen, nach Hause zu gehen. Und das ist die Frage, glaube ich, die auch uns dieser erste Thessalonicher Brief stellt. Bist du bereit? Bist du bereit? Die Band darf sich jetzt bereit machen auch für den Aufruf. Wir wollen jetzt in eine Reaktionszeit hineingehen. Ich finde es immer gut, wenn man nach einer Predigt ganz konkrete Schritte geht. Und ich möchte dich bitten, wir werden jetzt miteinander ein Lied singen. Und dieses Lied, das heißt, ich komme zum Kreuz. Und ich möchte dich bitten, dass du während diesem Lied dir zwei Fragen stellst. Die erste Frage ist, bist du schon ein Kind Gottes? Hast du dein Leben diesem Jesus Christus anvertraut? Gehörst du zur Gemeinde? Wirst du mitgenommen, wenn Jesus kommt? Hast du ewiges Leben? Wartet auf dich diese neue Welt, auf der Friede herrscht, auf der Gott jede Träne abwischen wird? Wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, ich möchte dich ermutigen, dann mach heute Morgen diesen Schritt und vertrau Jesus dein Leben an. Madeleine wird dann nach diesem Lied oder in der Mitte des Liedes, wird sie allen, die das möchten, die Möglichkeit geben, in einem einfachen Gebet Jesus zu bitten, in ihr Herz zu kommen. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, jetzt während wir miteinander dieses Lied singen, ist, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wenn ich schon zu Jesus gehöre, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich was ändern sollte? Wo bin ich noch nicht bereit? Wo hat mein Kleid noch Falten, Rümpfe oder wie man ihm sagt? Wo hat es vielleicht noch Flecken? Wo muss ich die Schuhe anziehen? Wo würde ich auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn es heute soweit sein sollte? Und dann komm mit dem zu Jesus, mit diesem Punkt. Sag Entschuldigung, wenn das nötig ist. Jesus wird dir vergeben. Nimm seine Vergebung in Anspruch und dann geh weiter. Sei so ein Jünger mit einer großen Naherwartungshaltung hier auf dieser Erde. Sei bereit. Ich möchte die Predigt schließen mit den letzten beiden Versen, die mehr ein Gebet sind als eine Ermahnung. Und ich möchte das auch als Gebet dir zusprechen. Hier steht, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist soll ganz mit Seele und Leib untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen.